Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann, willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag.
Gerade im Januar 2020 hat die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA das Ergebnis einer erneuten Sicherheitsbewertung von Glyphosat kommuniziert, basierend auf einem über 10 Jahre laufenden Bewertungsverfahren ihrer Experten. Im Ergebnis konnte die Behörde erneut, und ich zitiere, keinerlei Gesundheitsrisiken für den Menschen durch die Exposition gegenüber Glyphosat feststellen.
Der Vorstandschef des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer, Werner Baumann, heute bei der Vorlage der Jahresbilanz. Bayer ist weiter mit dem Thema Glyphosat beschäftigt. Inwieweit das die Ergebnisse des Konzerns trübt oder nicht, dazu mehr in dieser Sendung, in der wir uns erneut mit den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus beschäftigen und uns heute besonders die Lage der deutschen und europäischen Firmen in China anschauen. Zunächst aber ThyssenKrupp. Der Industriekonzern versucht heute einen Befreiungsschlag. Erwartet wird eine Entscheidung über die milliardenschwere Veräußerung der Aufzugsparte. Worum es geht, Jörg Marksteiner.
Für ThyssenKrupp ist es die vielleicht wichtigste Entscheidung seit Jahren. Auf der Tagesordnung steht im Grunde nichts anderes als die Entscheidung darüber, ob das milliardenschwere Tafelsilber des Konzerns verkauft wird. Der Bau und die Wartung von Aufzügen und Rolltreppen ist hoch profitabel. Und anders als das Stahlgeschäft von ThyssenKrupp oder der Bau von Fabriken, Autoteilen und Marineschiffen, seit Jahren auch ein verlässlicher Gewinnbringer. Insider schätzen, dass der Verkauf der Aufzugssparte an Finanzinvestoren um die 16 Milliarden Euro einbringen könnte. Das würde nach Jahren der Krise bei dem hochverschuldeten Konzern auf einen Schlag für finanzielle Entlastung sorgen. Für die Mitarbeiter ist es aber ein massiver Einschnitt. Eine Trennung würde bedeuten, dass fast jeder dritte ThyssenKrupp-Beschäftigte den Traditionskonzern verlässt. 53.000 Menschen insgesamt. Für sie hat die Gewerkschaft bereits mehrjährige Schutzzusagen ausgehandelt. An wen die Aufzugssparte verkauft wird und ob ganz oder teilweise, das ist noch offen. Im Rennen sind noch 2 Bewerbergruppen, hinter denen hauptsächlich internationale Finanzinvestoren stehen. Eine Entscheidung der 20 ThyssenKrupp-Aufsichtsräte wird am Abend erwartet.
Und wir nehmen die Informationen von Jörg Marksteiner zur heutigen Aufsichtsratssitzung von ThyssenKrupp mit in den Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main, wo ich meinen Kollegen Konrad Busen begrüße. Herr Busen, die ThyssenKrupp-Aktie in Wartestellung?
Ja, in Wartestellung kann man vielleicht sagen, der Aktienkurs steht 1% im Minus gegenüber gestern Abend, während es für den breiten Markt hier in Frankfurt heute doch noch mal ein bisschen deutlicher nach unten geht. Aber bei der ThyssenKrupp-Aktie ist, finde ich, für die Hörerinnen und Hörer auch wichtig zu wissen, es sind heute bei dieser Aktie sehr viel weniger Anleger in Wartestellung als noch vor einem Jahr. Letztes Jahr ist ThyssenKrupp aus dem DAX geflogen. Die Aktie hat im Laufe der letzten 12 Monate rund 40% an Wert verloren. Also diesen Hintergrund, den muss man beachten, wenn man sich heute über ein Unternehmen unterhält.
Den beachten wir und wir wollen uns dieses Milliardengeschäft etwas näher anschauen, das Milliardengeschäft mit den Aufzügen. Eigentlich ja der Versuch, sich so zu retten. Dazu haben Sie einen kundigen Gast an die Börse eingeladen.
Ja, es ist Henrik Ponsen. Er sitzt hier neben mir und er ist von der Union Investment hier rübergekommen an die Börse, also von der Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken. Dort ist vor allem Nachhaltigkeit sein Thema. Ich habe ihn aber auch deswegen gefragt zu kommen, weil er nämlich dieses Jahr auf der Hauptversammlung von ThyssenKrupp sprechen durfte im Namen der Union Investment. Und diese Hauptversammlung war ja vor ein paar Wochen. Herr Ponsen, haben Sie den Eindruck, ThyssenKrupp hört den Aktionären zu?
Durchaus. Die Pläne, die Frau Merz dort vorgestellt hat, zunächst eher umrissen, laufen doch ziemlich auf das hinaus, was wir und andere Investoren sich gewünscht haben, nämlich eine akribische Analyse sämtlicher Geschäftsbereiche, um allererst festzustellen, welche von denen selbst profitabel entwickelt werden können und welche in Joint Ventures mit anderen Unternehmen eingeführt werden müssen. Und genau diese Arbeit ist jetzt zu leisten.
Heute auf der Aufsichtsratssitzung geht es ja um den Verkauf der Sparte Aufzüge und Rolltreppen. Ich habe mir den Aktienkurs in den letzten Wochen mal angeguckt. Besonders rasant geht es da nach unten in den letzten Wochen. Ist dann Zusammenhang, also scheinen die Anleger, jetzt nicht Sie bei der Union genau, aber doch im Großen und Ganzen die Anleger, kritisch zu sehen, was ThyssenKrupp davor hat mit den Aufzügen und mit den Rolltreppen.
Ja, die Aufzugssparte ist tatsächlich die stärkste von ThyssenKrupp. Ein enorm margenträchtiges und auch ein Geschäft mit enormem Wachstumspotenzial. Und insofern könnte man erst mal einwenden, warum verkauft man den besten Unternehmensteil? Die Logik dieser Handlung wird offenbar, wenn man sich bewusst macht, wie groß die Schuldenlast ist, die ThyssenKrupp mit inklusive Pensionsverpflichtungen drückt. Und um sich überhaupt die Mittel zu verschaffen, den restlichen Konzern zukunftsfähig aufzustellen. Deswegen scheint der Verkauf der Aufzugssparte das einzig probate Mittel.
Aber was bleibt ThyssenKrupp dann noch, wenn Sie das lukrative Geschäft verkaufen? Was soll der Rest des Unternehmens machen? Und von den 100.000, ich habe die Zahl jetzt gerade nicht mehr vor mir liegen, aber 50.000 Mitarbeiter sind die Aufzugssparte und es sind dann nochmal knapp 100.000, die dann im Restkonzern bleiben. Was sollen die denn machen in Zukunft?
Auch in Zukunft wird es Stahl geben. Auch die Zukunft braucht besonderen Stahl, nämlich bestenfalls CO2-neutral produzierten Stahl. Und hier entwickelt ThyssenKrupp einiges, hat auch andere Innovationspotenziale, die gehoben werden können in sämtlichen Geschäftsbereichen. Und hier vertrauen wir dem Team rund um Frau Merz, dass die Analyse tatsächlich ergeben wird, dass hier genügend einzelne Bereiche vorhanden sind, die zu einem profitablen Ganzen, zu einem neuen Ganzen zusammengeschmiedet werden können.
Jetzt sind ja im Gespräch zwei Bieterkonsortien für diese Aufzugssparte, zweimal Finanzinvestoren. Der Konkurrent von Thyssen Aufzüge, nämlich Kone aus Finnland, die auch Aufzüge bauen, auch Rolltreppen bauen, die sind draußen. Wir können natürlich hier nur Gerüchte handeln, aber es ist zu hören gewesen, dass eigentlich Kone mehr geboten hat als die Finanzinvestoren. Warum, glauben Sie, sind die nicht zum Zuge gekommen?
Zu Gerüchten selbst kann ich mich nicht final äußern. Aber das Synergiepotenzial einer Übernahme durch Kone ist in dahingehend mutmaßlich größer, als dass hier ein direkter Wettbewerber natürlich Strukturen übernimmt und dann auch vielleicht noch effizienter integrieren kann, als wenn wir einen reinen Eigentümerwechsel haben. Und das wäre eher die Situation, wenn Finanzinvestoren tatsächlich die Aufzugssparte übernehmen. Und so macht es Sinn, da wo das Einsparpotenzial höher ist, dort mag auch eine Zahlungsbereitschaft höher sein. Grundsätzlich gehen die Schätzungen im Markt zwischen 15 und 20 Milliarden und abhängig von den Rechten und Pflichten, die man übernimmt oder gewährt, sind alle Preise in dieser Spanne durchaus erstmal als angemessen zu betrachten.
Das heißt aber auch in diesem Fall ist es für die Mitarbeiter besser, wenn der Finanzinvestor zum Zuge kommt und nicht der Konkurrent.
Das kann man so pauschal nicht sagen, aber wenn man dieser Theorie einmal folgt, scheint das nicht ganz unplausibel.
Sagt Henrik Ponsen von der Union Investment, der Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken. Vielen Dank.
Ja, Dank an Herrn Ponsen auch aus Köln. Und Herr Busen, wir müssen heute wie jetzt jeden Tag auf den Coronavirus schauen, auf die massiven Bewegungen dazu auf den Finanzmärkten. Heute Morgen waren beim vorbörslichen Handel schon wieder starke Kursverluste indiziert. Frage an Sie, ist es dazu gekommen und wie schaut es im Moment aus?
Ja, der DAX ist nochmal deutlich unten. 2,5% das Minus im Moment, 325 Punkte. Der aktuelle Stand ist 12.449 Punkte. Und wenn man den Vergleich zieht zum vergangenen Freitag, wo es ja runterging, wo es ja anfing runterzugehen hier am Aktienmarkt, ist das Minus im Moment rund 8%.
Auswirkungen des Coronavirus seien bislang nicht spürbar, sagt der Online-Mode-Versandhändler Zalando bei Vorlage seiner Zahlen. Wie kommt das denn an?
Also die Aktie von Zalando verliert knapp 7%. Es gibt durchaus Analysten, die meinen, dass Zalando das zu spüren bekommt, dass der Coronavirus die Auslieferung der Herbst- und Winterkollektion beeinträchtigen könnte. Für das Minus heute verantwortlich ist aber auch, dass Zalando ambitionierte Pläne bekannt gegeben hat, das Geschäft auszubauen, und zwar mit Luxusartikeln, auch mit einem Second-Hand-Handel. Und das bedeutet voraussichtlich mehr Ausgaben, und zwar für Marketing, für den Aufbau von Organisationen. Das schreckt jetzt doch einige Anleger ab.
Dann schauen wir nochmal auf die Lufthansa, natürlich auch wegen des Coronavirus.
6,5% geht es für den Aktienkurs heute nach unten und seit Freitag beträgt das Minus der Lufthansa-Aktie rund 21%.
Gegen den Trend steigen die Aktien von Kia, Gen und Drägerwerk heute. Und das hat offensichtlich auch mit dem Coronavirus zu tun.
Ja, beide sind ja im Gesundheitssektor unterwegs und beide profitieren direkt von der Krankheit. Kia Gen, die Biotech-Firma, stellt ein Testkit her, mit dem der Virus nachgewiesen werden kann. Und dieses Testkit wird jetzt auch an Krankenhäuser in China verkauft. Und bei Drägerwerk, die liefern Atemschutzmasken. Da ist die Nachfrage zurzeit natürlich groß wie nie.
Anfangs der Sendung haben wir schon den Vorstandschef gehört von Bayer. Gleich schauen wir noch auf die Jahresbilanz ausführlich. Zuvor noch der Blick auf die Aktie.
Minus 3% heute gegenüber gestern Abend der aktuelle Bayer-Kurs 67,61 Euro.
Und dann natürlich der Euro, der Goldpreis, vielleicht heute auch in Euro nochmal und die Anleihen.
Der Eurokurs steigt etwas über 1,09 Dollar auf 1,59 Dollar im Moment. Und weil der Eurokurs steigt, ist auch die Entwicklung des Goldpreises in Euro und Dollar heute mal gegenläufig. Das heißt, in Euro sinkt der Goldpreis leicht auf rund 1.507 Euro pro Unze Feingold. Und in Dollar geht es leicht aufwärts für den Goldpreis auf im Moment 1.648,86 Dollar. Deutsche Staatsanleihen. Da hat die Bundesbank die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, wie gestern auch schon, mit genau minus 0,5% berechnet.
Vielen Dank nach Frankfurt am Main, Konrad Busen. Und an der Börse haben wir es bereits kurz angesprochen. Heute hat der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern Bayer seine Jahresbilanz vorgelegt. Da geht es üblicherweise vor allem um Umsatz und Ergebnis. Bei Bayer wurde mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, wie sich die Zahl der Klagen wegen des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in den USA entwickelt hat. Zuletzt hatte Bayer im Oktober von 42.700 Klagen berichtet. Wie es nun aussieht, aus Leverkusen berichtet Ute Schinz.
Die Geschäfte bei Bayer sind im vergangenen Jahr recht ordentlich gelaufen. Der Umsatz ist auf gut 43 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht einem Plus im Vergleich zum Vorjahr von rund 18%. Das Konzernergebnis, also das, was unter dem Strich übrig bleibt, hat sich sogar mehr als verdoppelt und kletterte auf rund 4 Milliarden Euro. Im Grunde aber ein Einmaleffekt, da Bayer Unternehmensbeteiligungen wie den Chemieparkbetreiber Currenta verkauft hat. Die wichtigsten Bayer-Sparten haben sich gut entwickelt. Im Pharmabereich etwa mit den verschreibungspflichtigen Medikamenten sind die Verkäufe in China besonders gut gelaufen. Auch die Agrarsparte, also das Geschäft mit Pflanzenschutz und Saatgut, entwickelte sich stabil. Nach dem Blick auf die Bilanzzahlen geht Vorstandschef Werner Baumann auf Bayers größte Baustelle ein.
Wie Sie wissen, war der Rechtskomplex um unseren Wirkstoff Glyphosat eines der prägenden Themen für Bayer im Jahr 2019. Auch wenn wir uns das ehrlich gesagt anders gewünscht hätten.
Die Zahl der Klagen gegen Bayer wegen eines glyphosathaltigen Unkrautvernichters in den USA ist bis Anfang Februar auf fast 50.000 gestiegen. Das ist deutlich weniger, als viele erwartet hatten. Das Problem hatte sich der Konzern mit der Übernahme des US-amerikanischen Saatgutherstellers Monsanto ins Haus geholt. Drei wichtige Prozesse hatte Bayer in erster Instanz bereits verloren, ist zu Entschädigungszahlungen in Millionenhöhe verurteilt worden und hat Berufung eingelegt. Man werde die Berufungsverfahren notfalls durch alle Instanzen betreiben, sagte Bayer-Vorstandschef Werner Baumann.
Gerade im Januar 2020 hat die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA das Ergebnis einer erneuten Sicherheitsbewertung von Glyphosat kommuniziert. Im Ergebnis konnte die Behörde erneut, und ich zitiere, keinerlei Gesundheitsrisiken für den Menschen durch die Exposition gegenüber Glyphosat feststellen.
Gleichzeitig lotet der US-amerikanische Anwalt Ken Feinberg die Chancen dafür aus, dass sich Bayer mit den Klägern außergerichtlich einigt. In den Medien kursierten bereits mehrfach Gerüchte über eine mögliche Einigung. Zuletzt war von insgesamt rund 10 Milliarden US-Dollar die Rede. Wenn das so käme, wäre Bayer aber vergleichsweise glimpflich davongekommen, findet Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Ich glaube, am Ende des Tages wird man einen Vergleich sehen, der sicherlich 10, 12, 13, 14, vielleicht 15, 16 Milliarden Euro ausmacht. Und da muss man schon auch als Eigentümer oder die Aktionäre und auch die Gesellschaft fragt sich, war es das wirklich wert, so viel Geld in die Hand zu nehmen?
Analysten zufolge verdichten sich Hinweise, dass Bayer noch vor der Hauptversammlung Ende April auf eine Einigung zusteuern könnte. Für neue Spekulationen hatte gestern die Ankündigung gesorgt, dass Aufsichtsratschef Werner Wenning seinen Chefposten vorzeitig aufgibt. Der 73-Jährige gilt als Unterstützer des umstrittenen Monsanto-Deals. Das Urgestein Wenning Bayer vorzeitig lässt, ohne dass sich eine Lösung im Glyphosatstreit abzeichnet, hält Marc Tüngler eher für unwahrscheinlich.
Wer Herrn Wenning kennt, er ist ein sehr verantwortungsvoller und sehr langfristig denkender Manager und auch Aufsichtsrat. Und es ist ja eigentlich kaum vorstellbar, dass Herr Wenning jetzt abtritt, ohne dass das Thema Monsanto geklärt ist.
Deutlich mehr Klarheit dürften dagegen bei Bayer mittlerweile viele Mitarbeiter haben. Ende 2018 hatte Bayer ein großes Sparprogramm verkündet. Dazu gehört, dass 4.500 Stellen in Deutschland gestrichen werden sollen. Besonders betroffen ist die Verwaltung in Leverkusen, zentrale Bereiche in der IT und die Pharmaforschung. Betriebsbedingte Kündigungen hatte der Konzern aber bis Ende 2025 ausgeschlossen. Auch das Coronavirus hat es auf die Agenda der Bilanzpressekonferenz heute geschafft. Die Auswirkungen des Coronavirus sind bei Bayer aber bisher noch überschaubar, teilte Bayer mit. Die Produktionsbetriebe in China hätten ihre Arbeit wieder aufgenommen. Lieferengpässe seien bisher nicht zu erwarten. Auch der Standort in Norditalien ist von der vorsorglich verhängten Quarantäne bisher nicht betroffen.
Aus Leverkusen berichtete Ute Schünz. An der Börse bei der Bayer-Bilanz, wir haben es eben gehört, ist das Coronavirus ein wichtiges Thema. In China, dem Ursprungsland, leiden die Geschäfte europäischer Unternehmen inzwischen massiv unter den Folgen des Virus. 90% der Firmen beklagen mittlere bis starke Auswirkungen auf ihre Tätigkeit in dem Land, wie aus einer heute früh vorgestellten Umfrage der Deutschen Außenhandelskammer und der Handelskammer der Europäischen Union in China hervorgeht. Axel Dorloff berichtet aus Peking.
Arbeiter, die nicht in ihre Fabriken zurückkehren können, weil sie in Quarantäne müssen oder Reisebeschränkungen gelten. Produktionen, die nicht anlaufen, weil Einzelteile fehlen. Warentransporte, bei denen der LKW an der Stadtgrenze wieder umkehren muss, weil sofort eine Quarantäneregel für den Fahrer gelten würde. Die Probleme für deutsche und europäische Unternehmen in China sind aufgrund der Corona-Epidemie im Land massiv, klagt Jens Hildebrand, Chef der Deutschen Handelskammer in Peking.
In unserer Umfrage haben wir gesehen, dass die Hälfte der Unternehmen rechnet mit einem zweistelligen Rückgang der Umsätze im ersten Halbjahr. Und auch ungefähr die gleiche Zahl, also die Hälfte der Unternehmen, wird die Wirtschaftsziele für das Jahr 2020 nach unten deutlich anpassen. Also die Auswirkungen sind im Moment abzusehen doch ziemlich groß.
Laut Umfrage der Handelskammern gibt es praktisch kein deutsches oder europäisches Unternehmen, das nicht von den Auswirkungen rund um das Coronavirus in China betroffen ist. 90% der befragten Unternehmen in China haben sogar angegeben, mittlere bis hohe Auswirkungen zu spüren. Die Rahmenbedingungen bleiben absehbar schwierig, sagt EU-Handelskammerpräsident Jörg Wuttke.
Die Wirtschaft stottert vor sich hin, es knirscht überall, dem einen fehlt das, dem anderen fehlt jenes. Und die Leute, wie gesagt, kann man mit 30 Leuten die Fabrik anfahren, wo man normalerweise 3.000 hat. Das sind also viele Fragen, die sich unsere Kammermitglieder stellen. Also dieses Gebilde wird sicherlich etliche Wochen dauern, um das einigermaßen wieder zu synchronisieren.
Erste Signale gibt es aber bereits. Anfang der Woche wurden die Transport- und Reisebestimmungen in zahlreichen Landesteilen gelockert. Einige chinesische Provinzen haben damit auf eine Aufforderung von Staats- und Parteichef Xi Jinping reagiert, der die Provinzen mit geringen Ansteckungsrisiken dazu aufgerufen hatte, ihre Wirtschaft wieder hochzufahren. Es bleibt aber ein Balanceakt, sagt Jens Hildebrand, Chef der Deutschen Handelskammer in Peking.
Trotzdem sehen wir auch, dass die Provinzen sehr vorsichtig weiterhin in ihren Entscheidungen sind, die Maßnahmen zu lockern, weil niemand möchte in den lokalen Führungen den Ausbruch des Coronavirus weiter verantworten. China versucht gerade wirklich einen Balanceakt zu fahren zwischen die Wirtschaft wieder voranzubringen und die Ausweitung des Coronavirus weiter einzudämmen.
Die Handelskammern fordern von der chinesischen Regierung, die Maßnahmen, die derzeit die Bewegungsfreiheit von Personal und Waren in ganz China einschränken, weiter zu lockern. Zudem müsse es transparente und einheitliche Regelungen geben. Außerdem finanzielle Unterstützung für Unternehmen, wie zum Beispiel Steuererleichterungen.
Axel Dorloff aus Peking. Und wir bleiben bei den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise, schauen aber auf den Ölmarkt. Seit Tagen geht dort die Sorge um, dass sich die Nachfrage bei einer Pandemie und einer sich anschließenden Rezession deutlich abschwächen könnte. Davon besonders betroffen sein könnte Russland, denn, wie soeben vorgelegte Zahlen zeigen, das Land konnte zuletzt seine Ölexporte massiv steigern. Unsere Korrespondentin Sabine Stöhr aus Moskau.
Nach Angaben der föderalen Zollbehörde Russlands haben sich im Jahr 2019 die Erdölexporte des Landes nach Großbritannien und in die USA verdoppelt, in die Türkei sogar verdreifacht im Vergleich zum Jahr davor. Als Grund werden die Sanktionen der USA genannt. Zum einen gegen den Iran, wo die USA den Ölexport auf Null bringen wollen und aus dem die Türkei bisher ihr Öl bezog. Und gegen die Erdölindustrie von Venezuela, was die Öllieferungen in die Vereinigten Staaten stark beeinträchtigt. Gerade erst wurden auch weitere US-Sanktionen gegen die russische Ölindustrie verhängt, konkret aber gegen eine Tochterfirma von Rosneft. Das Öl liefert aber der staatliche Mutterkonzern selbst, weiter uneingeschränkt. Für Russland spielen fossile Brennstoffe wie das Öl eine entscheidende Rolle für die Volkswirtschaft des Landes. Die stellen fast 2/3 aller russischen Exporte dar. Vor kurzem hat Rosneft mit dem weltweit größten Projekt zur Erschließung neuer Lagerstätten von Öl und Gas begonnen, auf der arktischen Halbinsel Taimyr in Nordsibirien. Eine ökologisch sehr sensible Region, in der Milliarden Tonnen von Öl- und Gasvorkommen vermutet werden.
Sabine Stöhr aus Moskau. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Heute geht es zunächst um Medienberichte, nach denen erstmals zwei Ökonominnen gleichzeitig in den Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen einziehen sollen, nämlich die Münchner Volkswirtin Monika Schnitzer und die Nürnberger Verhaltensökonomin Veronika Grimm.
Für die Süddeutsche Zeitung markiert dies einen Einschnitt. Den Wirtschaftsweisen tut das gut. Es ist zu hoffen, dass sie künftig öfter jenseits politischer Rechts-Links-Muster debattieren. Was sie zu Herausforderungen wie Globalisierung oder Eurokrise empfahlen, war zuletzt arg berechenbar, wodurch ihre Bedeutung schwand. Die Berufung der beiden neuen Wirtschaftsweisen könnte nun mehr Offenheit bringen. Ökonominnen arbeiten oft empirischer. Das folgt dem internationalen Trend, der sich in der Volkswirtschaft durchsetzt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält eine grundsätzliche Reform des Gremiums für notwendig. Zuerst muss die Arbeitsbelastung der Mitglieder reduziert werden. Es gibt keinen Grund dafür, dass das Jahresgutachten 400 Seiten dick ist. Das schreckt absolute Spitzenforscherinnen und Forscher ab, die an der Zahl ihrer Veröffentlichungen in Fachjournalen gemessen werden. Zum anderen sollte es kurzfristiger Mitgliedschaften für Gastforscher geben, die ihre Expertise für bestimmte Themen einbringen. 5 Forscher, und seien sie auch noch so weise, können niemals die gesamte Bandbreite der relevanten Forschung abdecken. Kommentiert wird außerdem der Vorschlag von Wirtschaftsminister Altmaier, es den Ländern zu überlassen, ob sie sich an die geplante 1000 Meter Abstandsregel für neue Windräder halten wollen. Damit ist längst nicht gesagt, dass der zuletzt fast völlig eingebrochene Windenergieausbau wieder auf breiter Front in Schwung kommt, meint die Frankfurter Rundschau. Unionsgeführte Länder wie Bayern und NRW werden trotzdem weiter auf der Bremse stehen und sie riskieren damit die Gefahr einer Stromlücke, wenn in den nächsten Jahren eine Reihe AKW und Kohlemeiler abgeschaltet werden. Um das zu verhindern, braucht es ein ganzes Maßnahmenpaket, etwa Regelungen, um Anwohner an den Gewinnen der Windparkbetreiber zu beteiligen und die Bürger über Energiegenossenschaften wieder zu Trägern der Energiewende zu machen. Die Badische Zeitung aus Freiburg findet es gut, dass Altmaier nun einen Rückzieher macht und die Abstandsregelung den Ländern überlassen will. Windkraftkritiker aber müssen sich fragen lassen, wo der Strom nach dem Abschalten der Atom- und Kohlekraftwerke herkommen soll.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Die Sendung Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meyer am Mikrofon. Ein Thema dann Corona-Prävention und Stimmung an Deutschlands größtem Airport in Frankfurt am Main.